Aufgabe der Philosophie ist es unter anderem, immer wieder Fragen zu stellen. Fragen, die andere allzu leicht vergessen. Fragen, bei denen viele einfach abwinken, weil sie möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen wollen. Und Fragen, die zu philosophisch klingen, um überhaupt ernst genommen zu werden. Gleich am Anfang der nikomachischen Ethik von Aristoteles findet sich eine solche kluge und auf fatale Weise immer wieder aktuelle Frage. Eine dieser Fragen, die leicht an einem vorbeigleiten, ohne dass man bemerkt, wie scharfe Zähne diese Frage hat. Jede Kunst, sagt Aristoteles, jede Untersuchung, jedes Handeln und Streben zielt auf etwas. Und zwar auf ein Gut. Der Bogenschütze zielt auf die Scheibe, der Arzt zielt auf die Gesundheit, der Feldherr zielt auf den Sieg. Und all das kann man durch den ganzen Katalog des gesamten menschlichen Strebens durchdeklinieren. Jede Kunst hat ihr eigenes Gut, ihr Telos oder Ziel. Und wer dieses besondere Gut verfolgt, erwirbt eine besondere Form des Wissens, Techne, das Expertenwissen des Handwerkers zum Beispiel oder der Handwerkerin, die versteht, wie man gut ans Ziel kommt und einen wunderbaren Schrank herstellt. Und die Frage, na, die stellt Aristoteles klar und deutlich. Sie ist 2500 Jahre alt und aktueller denn je. Das Erstaunliche daran ist, dass sie nicht nur auf die Politik seiner Zeit und die athenische Polis passt, sondern auch auf die bundesdeutsche aktuelle Situation. Wenn jede Kunst auf ihr eigenes Gut zielt und die Menschen jeweils Expertinnen auf ihrem Gebiet sind, welche Kunst zielt dann auf das Gut aller, das wir heute gewöhnlich das Gemeinwohl nennen? Also das, was für die meisten BürgerInnen einer Kommune, eines Landes oder eines Staates gut ist. Wer ist der Fachmann oder die Fachfrau, der oder die alle anderen Fachleute mit ihrem Wissen, ihrer Technik im Blick haben? Wer sorgt für die Gesundheit der Heiler? Muss es nicht eine Kunst, ein Wissen oder eine Technik geben, die eben nicht nur ein einzelnes Gut erfasst, sondern das gute Verhältnis zwischen allen Gütern, die begreift, wie der Arzt, der Soldat, der Kaufmann, der Lehrer, die Lehrerin, die Ingenieurin in einer Stadt möglichst optimal zusammenleben können, ohne dass ihre jeweiligen Vortrefflichkeiten in gegenseitiger Zerstörung auseinanderbrechen. Diese Kunst, diese Form des Wissens und der Technik, sagt Aristoteles, ist die Kunst der Politik. Und sie ist, wie er mit charakteristischer Zurückhaltung formulierte, die maßgeblichste Kunst, die Meisterkunst, die architektonische Kunst, weil sie gewissermaßen das gesamte Gebäude errichtet, in dem alle anderen überhaupt gut tätig werden können. Politik ist nicht per se tugendhafter als die Medizin oder klüger als das Handwerk oder die Mathematik, ist aber besonders komplex. Warum? Weil ihr Gegenstand genau das Geflecht der wechselseitigen Verhältnisse aller anderen Künste, Fähigkeiten, Wissensformen ist. Man muss also viel wissen, um gut entscheiden und dann immer wieder korrigierend eingreifen zu können, um das Ziel, das Gemeinwohl, die harmonische Ordnung all dessen im Blick zu behalten. An dieser Stelle wird es interessant, denn was macht eigentlich diese komplexe Kunst aus? Welche Form der Urteilskraft oder Urteilsfindung verlangt sie eigentlich?
Skobel über Aristoteles und den Sommer der Reformen.
Der Arzt kennt hoffentlich jedenfalls die Krankheit, die er behandelt. Die Klimawissenschaftlerin kennt die Kohlenstoffkreisläufe. Der Ökonom kennt Zinssätze und Arbeitsmarkt. Die Krankenhausverwalterin kennt Bettenzahlen und Operationendurchsatz. Deutschland hat im frühen 21. Jahrhundert bemerkenswerte Räte solcher Experten auf einzelnen Gebieten versammelt. Den Sachverständigenrat für Gesundheit, den Expertenrat für Klimafragen, den Rat für dies, die Kommission für jenes. Und die ganzen Berichte sind jeweils akribisch und state of the art und wie die Berichte zum Beispiel der Internationalen Klimakommission. Und die Fußnoten sind imposant. Wissenschaft, die Kenntnis und Darstellung der einschlägigen Daten ist innerhalb des jeweiligen Fachgebiets im Wesentlichen und bis auf Kleinkram, der nur Krämerseelen aufregt, unanfechtbar, super Expertenwissen. Und dennoch gerät der ganze Kram ins Stocken. Anders als beim Handwerk gelingt hier was nicht oder es gelingt nicht mehr. Von den über 20 Gutachten, die der Sachverständigenrat für Gesundheit seit Bestehen dem Bundestag und dem Bundesrat vorgelegt hat, wurde nur ein Teil der Empfehlungen von der Gesundheitspolitik überhaupt aufgegriffen. Der Rest schwebt in einem eigentümlichen bürokratischen Fegefeuer, weder erlassen noch förmlich abgelehnt, quittiert mit einem höflichen Lächeln, vielen Dank auch für dieses Expertenwissen, mit einem höflichen Lächeln, das man einem besonders gut gekleideten Bettler auf der Straße schenkt. Der Expertenrat für Klimafragen unter der Leitung von Barbara Schlohmann vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung veröffentlichte im Mai dieses Jahres seinen Prüfbericht zu den Treibhausgasemissionen 2025 und wiederholte damit das Urteil, dass er bereits seit Jahren abzugeben gezwungen ist. Das sind die Fakten. Will sagen, dass es kein Vertun gibt, keine Alternative des Urteils. Und das Urteil lautet Zielverfehlung, und zwar komplette Zielverfehlung. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 sei, so der Bericht, in mehreren Schlüsselbereichen zunehmend unwahrscheinlich zu erreichen.
Die Kunst, das Ganze im Blick zu behalten.
So. Was geschieht hier eigentlich? Genauer, was geschieht hier nicht? Man könnte versucht sein zu sagen, die üblichen Argumente holt man jetzt vor und wiederholt. Politikerinnen seien eben schlicht zu feige, zu dumm, zu sehr von Lobbyisteninteressen vereinnahmt, zu kurzsichtig, bla bla bla. Und gewiss sind diese Faktoren mal mehr und mal weniger relevant und treffen hier und da auch tatsächlich zu. Aber all das bleibt an der Oberfläche und verkennt etwas, das in der Tiefe wirkt und das Aristoteles bereits ahnte, nämlich das Wissen vom Ganzen ist eben nicht einfach die Summe aller Teilwissen. Der Irrtum, und zwar ein uralter Irrtum, dem wir dennoch immer wieder begegnen, als ob er zum ersten Mal überhaupt gemacht würde, besteht in der Annahme, die aristotelische politische Kunst lasse sich aus den Ergebnissen von Expertenräten irgendwie durch Addition zusammensetzen. Dass man, wenn man den Gesundheitsbericht nimmt, den Klimabericht hinzufügt, ihn mit der Wirtschaftsprognose und dann noch mit den demografischen Daten kombiniert und das Ganze durch eine hinreichend intelligente gesetzgeberische Maschine jagt und möglichst auch nur durch eine angeblich völlig neutrale KI miteinander verquirlt, dabei das Wohl einer Stadt, eines ganzen Staates herauskommt, sowie Brot aus Mehl und Wasser und Hitze entsteht. Ja, glauben die das wirklich? Aber genau das, was das politische Backrezept doch immer wieder suggeriert, geschieht nicht. Es findet einfach nicht statt. Und der Grund dafür ist, dass die Kunst des Ganzen eben keine Kompilation der Künste seiner Teile ist, kein Backrezept. Diese Kunst gehört einer anderen Ordnung an. Eine Tatsache, die nicht nur PolitikerInnen notorisch verkennen, sondern leider auch die Medien, die in der einen Talkshow diesen Aspekt und dann in der anderen Talkshow jeden Aspekt behandeln und immer wieder aufs Neue suggerieren. Also, man muss doch jetzt nur einfach mal umsetzen, was bei Lanz und Illner und Maischberger und in den Podcasts aller miteinander rauskommt. Das ist doch ganz einfach. Ja, aber es ist eben nicht einfach und es ist auch nicht das Ende. War es nie und wird es auch nie sein. Ein Arzt oder eine Ärztin, die eine komplexe Operation vor sich hat, weiß, dass kleine Krankenhäuser, kleine Talkshows, mit unzureichendem Operationsaufkommen schlechte Ergebnisse produzieren. Die deutsche Krankenhausreform, festgeschrieben im sogenannten Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz von Ende 2024, war ausdrücklich darauf ausgerichtet, die Versorgung zu konzentrieren, Spezialisierung zu belohnen und mit dem alten System der pauschalen Fallvergütung zu brechen, das es ja wirtschaftlich rational gemacht hatte, kleinere, aber leider schlecht ausgestattete Einheiten unabhängig von der klinischen Qualität weiter offen zu halten. Der Expertenrat hatte ganz klar in eine andere Richtung gezeigt. Und doch sah die Reform, nachdem sie das Bundessystem, die Länderverhandlungen, die Krankenhausgesellschaften, die Gewerkschaften, die lokale Politik und so weiter durchlaufen hatte, von denen jeder ein geliebtes Gemeinschaftskrankenhaus in seinem Wahlkreis besaß, erheblich anders aus als das, was die Experten vorgesehen hatten. Nicht, weil irgendjemand besonders dumm war oder von einem Lobbyverband besonders verstrahlt worden ist oder fett geschmiert worden wäre, sondern weil das Wissen vom Ganzen etwas einschließt, das der jeweilige Expertenbericht notwendigerweise auslässt, nämlich die Tatsache, dass ein kleines Krankenhaus in einer ländlichen Gemeinde nicht nur eine medizinische Einrichtung ist, sondern auch eine soziale Institution, zum Beispiel ein Anker in Zeiten allgemeiner Ängste, eine Quelle von lokalen Jobs, ein Symbol bürgerlicher Würde und vielleicht sogar ein Ort, warum eine Familie tatsächlich sich an diesem und nicht an einem anderen Ort niedergelassen hat, weil es da dieses kleine Krankenhaus gibt. All das sind ja keine irrationalen Überlegungen, aber sie gehören einer anderen Kategorie an als den Kategorien, in denen der medizinische Experte ausgebildet ist und auch denken sollte. Und der hat ja recht, dass in den kleinen Krankenhäusern die Versorgung mit bestimmten Operationen einfach schlechter ist als anderen, die diese Operation häufiger machen. Aber um wieder auf Aristoteles zurückzukommen und ein Bild zu benutzen, das er gebraucht: Der Experte kennt das Organ, und zwar sehr genau, die Leber. Aber die Politik muss den gesamten Organismus kennen. Das heißt, das Organ, die Leber, in Beziehung zu allen anderen Organen und allen anderen Systemen des Körpers. Es handelt sich dabei um ein kategorial anderes Wissen. Und man könnte sagen, naja, dann wäre doch die Lösung, Politiker besser auszubilden, ihnen mehr wissenschaftliche Kompetenz zu geben, sie mit umfassenden Beratungsstrukturen zu umgeben. Ja, aber genau das passiert nicht. Noch eine Kommission und noch eine. Und dann die Umbesetzung der letzten Kommission und dann bitte einen neuen Bericht. Und zwar in 3 Jahren. Aber all das verfehlt eine tiefer liegende Schwierigkeit. Und die besteht darin, Komplexität besser zu verstehen und gut zu verstehen, was in diesem Fall nachhaltig ist und es gut zu gestalten. Und nachhaltig bedeutet nichts anderes, als dass es sich auf Dauer bewährt und nicht im nächsten Moment schon wieder korrigiert werden muss. Dieses Bewähren beinhaltet, dass man den Weg, den man einschlägt, nicht so baut, dass man alle anderen Wege und Korrekturmöglichkeiten in Zukunft vollkommen zerstört. Man könnte die Gestaltung der Komplexität, die das Gemeinwohl verlangt, auch die Kunst des Ganzen nennen. Allerdings handelt es sich dabei eben nicht um eine additive und daher enzyklopädische Kunst. Es handelt sich, um es klar zu sagen, nicht um die Kunst, noch mehr Dinge zu wissen und noch mehr Dinge zu addieren. Es ist vielmehr die Kunst, Verhältnisse zu kennen. Also die Relation, die Beziehung von Systemen zueinander, um auf diese Weise zu verstehen, wie Güter gegeneinander abgewogen werden müssen, wie ein Gewinn in einem Bereich vielleicht einen Verlust in einem anderen Bereich bedeutet, das und warum eine Stadt keine zu optimierende Maschine ist, sondern ein lebendiges Gleichgewicht mit Spannungen, die ausgehalten und in Balance gebracht werden müssen.
Deutschland und die Herausforderung der Komplexität.
Deutschland steht heute vor diesem Problem mit ungewöhnlicher Schärfe. Warum? Weil es nicht nur über Monate oder Jahre gezögert hat, das, was nötig war, tatsächlich anzuerkennen und umzusetzen, nämlich Veränderungen tatsächlich zu machen. Um nur ein Beispiel zu nennen, als ich Anfang der 2000er Jahre das ARD-Morgenmagazin moderiert habe, gehörte dazu das aufmerksame Lesen mehrerer und vor allem unterschiedlicher Tageszeitungen. Doch all diese unterschiedlichen Tageszeitungen waren sich parteiübergreifend, gerade im Vergleich mit erfolgreichen anderen Wirtschaften wie damals Japan oder USA, darin einig, dass man auch in Deutschland nur vorankommen kann, wenn man einen höheren Teil des Gewinns, den Firmen und Unternehmen damals gemacht haben, reinvestiert. Also nimmt und in Innovationen steckt, in Veränderungen, die eine Zukunft ermöglichen. Das war sonnenklar, das haben alle gesagt. Und passiert ist in vielen Bereichen das exakte Gegenteil davon. Das Abwürgen anderer Gedanken, das Abwürgen anderer Ideen, Initiativen und Produkte als die, die man gerade eben besonders lieb gewonnen hatte. Allen voran natürlich das Auto. Heute muss das Land nach dem Jahrzehntestillstand gleichzeitig sein Energiesystem dekarbonisieren, Brücken reparieren, die Gesundheitsinfrastruktur reformieren, das Rentensystem stabilisieren, die Kosten der Wiederaufrüstung schultern, qualifizierte Zuwanderer gewinnen und in digitale Infrastruktur investieren und so weiter und so fort. Endlose Liste. Und das alles in einer föderalen Struktur, in der 16 Länder, Bundesländer, erhebliche Eigenständigkeit bewahren, Stichwort Bildung, und eine Koalitionsregierung Partner zusammenhalten muss, die aufrichtig verschiedene Vorstellungen vom Guten und vom Gesamten haben. jeder für sich. Bestes Beispiel, um mal das Ressort zu wechseln, ist die miserable Bildungspolitik, die seit über 2 Jahrzehnten weder den Zustand der Schulen, noch die Beschulung, noch die Inhalte, noch den Umstand behoben hat, dass Kinder, die unter Armut leiden, eben auch leider schlechter lernen. Aber zurück zu den anstehenden Reformen. Denn kaum jemand denkt ernsthaft über Bildung nach zurzeit, außer der AfD, die Bildung nicht ernsthaft fördert, sondern es eher völkischer Gesinnung heraus nationalkonform gestalten will, was auch immer das heißen soll. Noch im Februar 2026 warnte der GKV-Spitzenverband den Bundestag nachdrücklich vor der Verwässerung der Krankenhausreform. Ein Wort, das in sich das ganze Pathos der Expertinnen trägt, die dabei zusehen, beziehungsweise zusehen müssen, wie ihre sorgfältige Arbeit sich in Lösungsmittel politischer Kompromisse komplett auflöst. Verwässerung. Das ist die Verdünnung des präzise Gemessenen ins vage Ungefähre. Und diese Verdünnung bedeutet in vielen Fällen eben leider auch Verdummung. Leider. Es ist so einfach in diesem Fall, wie es klingt. Und ihr wisst, dass ich ein Gegner der Reduktion komplexer Sachverhalte auf angeblich doch ganz einfache Lösungen bin. Aber hier möchte man wirklich fragen, ist die Verwässerung notwendig oder ist die Verwässerung nicht ein Versagen? Und zwar ein Fundamentalversagen. Oder handelt es sich dabei um einen Prozess, durch den der gute Rat einer Zunft oder im Bild von eben zu bleiben, eines Organs, in den Stoffwechsel des Gesamtorganismus eingeht? Das Problem von ExpertInnen ist nicht, dass sie zu viel wissen. Zu viel Information ist ja nur dann schädlich, wenn sie einen dermaßen verwirren, dass man nicht mehr gerade über die Straße gehen kann. Experten sind Menschen, die aus gutem Grund innerhalb eines bestimmten Bereichs sehr viel wissen. Und zwar sehr viel mehr als andere, die behaupten, etwas zu wissen. Wer den Kanal kennt, weiß, dass Sokrates jemand war, der diesen Vielwissern, die er vor allem unter der damaligen Politik Athens fand, alles Männer damals, ständig ihre Fehleinschätzungen unter die Nase rieb, was ihn sehr unbeliebt machte. Die Empfehlungen von Klimatologinnen sind gute Empfehlungen, und zwar aus der Perspektive der Klimaforschung. Gesehen vom Standpunkt der Kohlenstoffkreisläufe, Temperaturgradienten, der Winde, des Wassers und so weiter. Sie sind richtig und sie sind definitiv nicht falsch. Aber sie sind nicht das einzige Wort und vor allen Dingen nicht das letzte. Denn das letzte Wort gehört nun mal, so wie die Politik gebaut ist, nicht einem Klimaexperten oder einer Expertin, der zufällig auch Bundeskanzler wäre, sondern der gewählten politischen Gemeinschaft selbst, die im Parlament entscheiden muss, wie sie in der vollen Komplexität dessen, was sie ist, leben will. Und genau das meinte Aristoteles, als er die politische Kunst über alle anderen stellte. Nicht etwa, weil PolitikerInnen weiser sind als WissenschaftlerInnen. Denn es ist nicht die zentrale Frage einer KI-Expertin oder eines Klimaforschers zu fragen, wie wollen wir alle zusammenleben? KI-Expertinnen fragen nach Optimierung neuronaler Netze, neuer Trainingsmethoden oder sogar, damit den KlimaexpertInnen sich überschneidend, nach dem zusätzlichen Bedarf an Energie oder Rohstoffen für ihre Clouds. Und doch ist die Frage, wie wir in einer bestimmten Dimension des Lebens besser leben können, nicht dieselbe Frage wie die, wie wir als Menschen, die eben nicht nur ExpertInnen von irgendwas sind, miteinander gut und zufrieden leben wollen. Das Problem in Deutschland, und es ist leider nicht nur Deutschlands Problem, besteht darin, dass die politische Kunst sich zu einem großen Teil in eine Art von administrativem Kleinstmanagement aufgelöst hat, in eine Koordination von Experteninputs, einen Prozess der Übersetzung technischer Empfehlungen in Gesetze, die dann politische Managementagenturen und Thinktanks und Parteiorgane der Öffentlichkeit in den abendlichen Talkshows servieren und verkaufen. Doch mit dieser Consulting-Attitüde, die sich über die Adern des bürokratischen Systems ausbaut und verfestigt, verkümmert die notwendige architektonische Dimension der Politik, wie Aristoteles das nannte. Kaum jemand stellt noch laut und deutlich und hart genug und konsequent die genuin aristotelische Frage: Was für eine Stadt wollen wir sein? Was für einen Staat wollen wir sein? Und wie wollen wir miteinander leben? Wie setzen wir die Empfehlungen des zuständigen Expertenrats dann um? Wie behalten wir Mehrheiten? Wie entsprechen wir dem Parteiprogramm? Das ist das, was dann dabei herauskommt. Das sind Diskussionen über Brandmauern, die in der Regel so verlaufen, dass man am Ende der Diskussion sich fragt, ob es die Brandmauer denn eigentlich je gegeben hat oder geben sollte. Und Gidi Vance hat vorgemacht, wie das geht. Diese aggressive Anti-Brandmauer-Rede beschäftigt die Parteien bis heute. Dabei lautet die Frage, wie willst du denn großer Freund des orangefarbenen, unberechenbaren Orakels von Washington das Leben aller Amerikaner so organisieren, dass sie freundlich und gut miteinander leben können. Und wir mit ihnen. Aber die Antwort auf die Frage, die nicht gestellt wird, nämlich wie wir miteinander alle leben wollen, also die Antwort auf die Frage, die umschifft wird, lautet immer wieder: Wir geben uns doch so große Mühe. Wir arbeiten doch, wenn auch langsam, weil wir noch eine weitere Expertenkommission brauchen, die wir erstmal einrichten müssen, die Expertise der Experten expertenmäßig aufarbeiten. Für all das gibt es keine bequeme Auflösung. Ja, Expertenräte sind notwendig. Ja, ohne Information zu handeln wäre blinde Willkür und frei darauf losgaloppierende Dummheit. Ja, die Antwort von Expertinnen ist unersetzlich. Auch das stimmt. Ein Deutschland, das seine KlimawissenschaftlerInnen oder GesundheitsökonomInnen ignoriert, wäre ein Deutschland, das im schlichten Sinn des Wortes unklug und verblödet wäre, weil es fröhlich bräsig auf die absolut vermeidbare Katastrophe zusteuert. Expertenräte müssen existieren und ihre Berichte müssen auch ernst genommen werden. Aber die politische Kunst, und das hat schon Aristoteles beschrieben, ist nicht die Kunst der Expertenaggregation. Es ist die Kunst, eine Gemeinschaft in ihrer vollen Komplexität zusammenzuhalten und sie zugleich unvollkommen, aber absichtsvoll auf ein menschliches Gut hinzulenken, das keine einzelne Wissenschaft spezifizieren kann. Das ist schwierig, deshalb ist es auch eine Kunst, die nicht jeder versteht und die nicht jeder ausführen kann. Und es erfordert, wie Aristoteles schon beschrieben hat, nicht nur Wissen, sondern Phronesis. Das heißt übersetzt praktische Weisheit, die Fähigkeit zu erkennen, was in einer bestimmten Situation mit all ihren unreduzierbaren Besonderheiten gut und angemessen ist. Aber wie macht man das bitte? Wer ist im Chaos der Stimmen diese Stimme der Weisheit?
Wer sorgt für das Wohl des Ganzen?
Die Frage, vor der Deutschland steht, lautet also nicht, warum folgen PolitikerInnen nicht den Experten? Vielmehr ist es die ältere und viel schwerer zu beantwortende Frage, wer trägt, wer verantwortet, wer organisiert in unserer Zeit das architektonische Wissen, also das Zusammenfügen all dessen? Wer sorgt für die, bildhaft gesprochen, Gesundheit des Ganzen? Und wie bilden, erkennen und ermächtigen wir solche Menschen, die das dann auch für uns machen? Diese Frage hat keine einfache Antwort. Ja, das gebe ich zu. Klar ist nur, wir brauchen politisches Personal, das gewillt ist, genau diese Frage endlich anzugehen und ihr nicht auszuweichen. Es ist unsere Aufgabe als Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen, diese Frage immer wieder vorzulegen. In der Bildung und Ausbildung von zukünftigen Politikerinnen und übrigens auch bei ihrer Wahl sollten wir weniger auf den unmittelbaren Appeal achten, also die Wirkung in einer Talkshow, als vielmehr auf ihre Fähigkeit, Komplexität tatsächlich zu verstehen, besser zu verstehen als wir und zu gestalten. Nicht nur selbst Karriere zu machen oder einem Parteiprogramm zu folgen, sondern unsere Gesellschaft für uns und natürlich für sie selber auch zu gestalten. Mir scheint, dass Aristoteles in dem Punkt absolut recht behalten hat. Die Frage nach dem Gesamt ist die grundlegende Frage des politischen Lebens. Und deshalb sollten wir diese Frage und was sich mit ihr verbindet, auch wirklich endlich mal ernst nehmen. Machen wir es nicht, sammeln wir zwar weiter Expertenberichte und wir sammeln Daten und Meinungen und Gefühle und alles Mögliche, aber ohne damit notwendigerweise auch eine gute Regierungsführung zu erzeugen. Wenn wir an diesem Punkt nachlassen, werden wir weiterhin das seltsame und entmutigende Schauspiel erleben, dass wir zwar immer vollkommenes Fachwissen und immer mehr Regeln und Gesetze und Bürokratie haben, aber nur unzureichende Weisheit und vor allem kein gutes Handeln, keinen Spielraum mehr, der das Ganze im Blick hat. Ich bin gespannt, was der Sommer bringt. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, eine Empfehlung umzusetzen, die wichtigste japanische Wirtschaftsvereinigung, Keidanren, vor kurzem der japanischen Regierung überreicht hat. Das Papier heißt Strategie für Japan als Nation der Wissenschaft und Technologie. Und darin werden drei Säulen empfohlen. Wie zu erwarten, erstens natürlich Wissenschaft und Technologie. Könnte man übersetzen in Expertenwissen und Anwendung des Expertenwissens. Zweitens, wie sollte es beim Wirtschaftsverband anders sein? Darüber wird ja auch in Deutschland die ganze Zeit geredet. Industrie und Gesellschaft. Wie spielt das zusammen und so weiter und so fort. Die dritte Säule aber heißt Shiso Tetsugaku, wörtlich übersetzt Denken und Philosophie. Stellt euch mal vor, die Philosophinnen würden zu unserem Bundeskanzler gehen und oder in ein Beratungsgremium gehen und sagen, also um besser das Ganze und seine Komplexität in den Blick zu bekommen, solltet ihr philosophieren und auch PhilosophInnen hinzunehmen. Ich glaube, man würde mich freundlich aus dem Gebäude eskortieren und ungehindert damit weitermachen, die Geisteswissenschaften wie zurzeit an nahezu allen deutschen Universitäten und Hochschulen einfach massiv zu kürzen und abzuschaffen, weil das sind ja alles Idioten. Tatsächlich? Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.